Liebe Gemeinde, Anfang März kam folgende Meldung aus den USA. Ein Ehepaar aus Philadelphia hatte sich geweigert, für seine kleinen Söhne medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Grund: Catherine und Herbert Scheible gehören einer Pfingstgemeinde an, in der gelehrt wird, dass Christen im Krankheitsfall keinen Arzt aufsuchen sollen. Man soll um Heilung beten und seinen Glauben dann dadurch zeigen, dass man keine medizinische Hilfe in Anspruch nimmt. Und daran hatten sich die beiden gehalten. Im Jahr 2009 starb dann ihr zweijähriger Sohn Kent an den Folgen einer unbehandelten bakteriellen Lungenentzündung. Und im vorigen Jahr führte die gleiche Erkrankung zum Tod des erst 8 Monate alten Brandon. Und jetzt wurden die Eltern zu 3,5 Jahren Haft verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Das ist natürlich ein extremer Fall. Aber die Fragen von Krankheit und Heilung beschäftigen die Christen seit jeher. Nicht nur in den USA, sondern auch in Israel, damals und heute in Deutschland. Hat Gott versprochen, jede Krankheit zu heilen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde? Kann Kleinglaube der Grund dafür sein, dass ein Christ nicht gesund wird? Soll man im Krankheitsfalle beten und trotzdem medizinische Hilfe in Anspruch nehmen? Hat die Gemeinde Jesu in dieser Welt einen Heilungsauftrag? Das sind nur einige der Fragen, die immer wieder zu heftigen Diskussionen führen. Aber mehr noch, viele ernsthafte, gutwillige Christen sind dadurch in tiefe Zweifel hineingeraten, weil Gott sie offensichtlich nicht geheilt hat. Sie haben gebetet, sie haben entsprechende Veranstaltungen aufgesucht, sie sind zu Heilungsexperten gegangen und sie wurden nicht geheilt. Und viele haben sich dann gefragt, ist das ein schlechtes Zeichen für mein Verhältnis zu Gott? Hat Gott mich verlassen? Ich habe doch um Heilung gebetet und wurde nicht erhört. Warum? Hat man nur dann Gottes Segen, wenn man reich und erfolgreich und gesund ist? Bis heute werden diese Diskussionen und Fragen von den Vertretern der sogenannten charismatischen Bewegung und Pfingstbewegung immer wieder von Neuem angestoßen. Und einer der Bibeltexte, auf den man sich dann gern beruft, sind unsere 6 Verse aus dem letzten Kapitel des Jakobusbriefes. Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Das sind jene Verse, die Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel heute Morgen vorgefunden haben. Im Rahmen der Bibeltage, als wir den Jakobusbrief ja am vergangenen Wochenende im Überblick untersucht haben, konnten wir diese Verse nur kurz streifen und wir haben uns vorgenommen, dass wir heute noch einmal ausschließlich auf diesen Abschnitt zurückkommen werden und den noch mal genauer in den Blick nehmen. Und das wollen wir jetzt miteinander tun. Erinnern wir uns noch mal an den Zusammenhang. Kapitel 5 ist die Zielgerade des Jakobusbriefes. Das Gesamtthema war ja, was uns so bewegt hat, letzten Sonntag und Samstag. Was kennzeichnet einen echten, lebendigen Glauben an Jesus? Wie wirkt sich dieser echte, authentische, lebendige, von Gott geschenkte Glaube aus? Und dazu gehört dann eben auch die Frage unter vielen anderen, wie gehen wir mit unseren Worten um? Das war ein Thema, das im Jakobusbrief immer wieder auftauchte. Und das nimmt jetzt Jakobus hier auch auf der Zielgerade nochmal wieder auf. Wie gehen wir mit unseren Worten um? Und dazu gehören wiederum jene Worte, die wir an den heiligen Gott richten, sei es laut ausgesprochen oder nur in Gedanken in unseren Herzen. Ob wir mit ausgesprochenen Worten beten oder mit gedachten Worten, Gott hört das eine ja genauso gut wie das andere. Und in diesen Versen kommt Jakobus noch einmal auf das Thema Gebet zu sprechen. Dieser Text gilt als klassischer Beleg dafür, wie die christliche Gemeinde mit ihren kranken Gliedern umgehen soll, wie man um Heilung beten kann. Aber wenn wir den Text studieren, wird deutlich, das Gebet um Heilung ist längst nicht alles, was in diesen Versen verhandelt wird. Das Wort des Jakobus schließt hier wesentlich mehr ein. Gehen wir also noch einmal hinein in diese 6 Verse. Und zwar mit der Frage an Jakobus, letztlich mit der Frage an den Herrn Jesus, der durch Jakobus zu uns redet. Was willst du uns als Gemeinde hier lehren? Und wie sollen wir mit solchen Situationen umgehen, richtig umgehen? Ich lese also Jakobus 5 ab Vers 13 nach der Übersetzung Schlachter 2000. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Und da gab der Herr der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt und dass wir erkennen, welche Konsequenzen daraus erwachsen, für jeden von uns persönlich und für uns auch als Gemeinde. Amen. Sie haben schon gemerkt, das Thema dieser Verse ist nicht nur Heilung, sondern das Thema dieser Verse ist eigentlich Gebet. Wir haben letzte Woche schon gesehen, wie das Herz des Jakobus für die Frage des Gebetes brennt. In Kapitel 1, Vers 5 hat er das schon ganz deutlich ausgerufen. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum. Und Gott wird es gerne geben. Oder in Jakobus 4, Vers 2 hatte Jakobus gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus war selbst ein Mann des Gebetes. Ich darf noch mal daran erinnern, wie ein Geschichtsschreiber des 2. Jahrhunderts, Hegesippus, über Jakobus gesagt hat, seine Knie wurden hart wie die eines Kameles, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten. Das war Jakobus. Und das Wort Beten und Gebet kommt in jedem einzelnen der Verse, die wir gelesen haben, mindestens einmal vor. Von Anfang bis Ende. Das können Sie immer suchen und unterstreichen. Leidet jemand unter euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist auch eine Form von Gebet. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Vers 16, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Elia war ein Mensch von gleicher Art und er betete inständig. Und er betete wiederum. In jedem Vers. Und darum heißt der Titel dieser Predigt, die Überschrift gewissermaßen bei diesem Text, auf dem Weg zur betenden Gemeinde. Möge der Herr uns auf diesem Weg mitnehmen und uns immer mehr auf diesem Weg wachsen lassen, auf dem Weg zu einer betenden Gemeinde. Und bei dem Gebet geht es nicht nur um Krankheit, sondern wir sehen, Jakobus beginnt viel umfassender. Vers 13, da sagt er, leidet jemand von euch zu Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Das ist die erste Ermutigung, die wir aus diesen Versen mitnehmen. Und ich habe Ihnen die Gliederung auch extra nochmal auf den Predigtzettel geschrieben, damit Sie das sicher mit nach Hause nehmen können. Erstens, betet unter allen Umständen. Unter allen Umständen. Das ist ja bei uns fast sprichwörtlich. Leid und Freud, das gesamte Spektrum. Und dieses gesamte Spektrum beschreibt auch Jakobus hier. Das Wort für Leiden dort meint nicht in erster Linie Krankheit. Das steht in Vers 10 schon mal. Das gleiche Grundwort, wo er sagt, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Das heißt, hier geht es also vor allem um Leiden, dass wir um Christi willen, um unseres Dienstes für Christus willen erdulden müssen. Der Druck, den wir für unseren Glauben erleiden, man könnte auch übersetzen, erleidet jemand ein Unglück, der bete. So könnte man das übersetzen. Den Christen wird von anderen Menschen Leid zugefügt, das ist die Situation durch Verfolgung. Das bahnt sich ja auch schon an, wenn wir Jakobus 5, Vers 6 und Jakobus 5, Vers 10 lesen, so die Vorboten der Verfolgung. Aber nicht nur durch Verfolgung, auch durch Enttäuschung, durch Verleumdung, durch Diffamierung, durch Abweisung, durch Druck. Es gibt so viele Gründe für Leid von Christen. Und was ist das Gegenmittel der Wahl? Bete. Bete. Es gibt keine andere Quelle, an der man wirksameren Trost finden könnte, als bei Gott. Bete. Paulus hat das so dankbar beschrieben in 2. Korinther 1, Vers 3 bis 4. Da sagt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Gott, die Quelle des Trostes. Deswegen hat der Apostel Petrus ja auch gesagt in 1. Petrus 5, alle eure Sorge werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Und das genau meint Jakobus hier. Leidet jemand, der soll beten. Und das haben die Christen zu allen Zeiten erfahren, wie das, ich darf das mal so sagen, wie das wirkt, wie das hilft. Wir werden später noch dieses alte Erweckungslied singen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Ja? Und dann die zweite Strophe, wenn es Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Stehen wir gläubig im Gebet, da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein Ernstgebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus. Fliehen zu ihm wir im Gebet, sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Viele von Ihnen kennen das sicherlich noch auswendig. Das meint Jakobus hier. Wenn einer unter Druck ist, bete, bete. Und das ist die verheißungsvollste Reaktion auf Leid. Jemand leidet, dann soll er beten. Aber nicht nur mit dem Leiden, auch mit unserer Freude sollen wir zu Gott kommen. Das ist dann die Fortsetzung von Vers 13. Ist jemand guten Mutes? Das heißt, betet unter allen Umständen. Und wenn Jakobus hier sagt, guten Mutes, dann meint er damit mehr als äußeres Wohlergehen. Dann meint er, ist jemand schon getrost? Ist jemand schon dankbar, unabhängig von seiner äußeren Situation, dann soll er Loblieder singen. Er soll Gott dafür danken. Das steht im griechischen Psaleto. Das erinnert an unseren Ausdruck für Psalm. Es wird auch oft so übersetzt, er singe Psalm. Aber das meint hier eigentlich mehr. Es meint nicht nur Psalm. Psalm sind eine Möglichkeit, wie man Gott loben kann. Also gewissermaßen vorgeformte Lieder. Wie kann ich meine Dankbarkeit und meine Anbetung dem Herrn am besten sagen? Und dazu bietet einfach das gesungene Wort eine gute Möglichkeit. Übrigens, der gute Mut im Herzen, der kann auch dann geschenkt werden, wenn die äußeren Umstände sehr schwierig sind. Bei Hiob finden wir ja dieses Wort, 35 Vers 10, Gott schenkt Loblieder in der Nacht. Und da denken Kenner des Neuen Testaments gleich an Apostelgeschichte 16, 25, wo Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi sind und dann heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Ist jemand getrost? Der Lobe. Betet unter allen Umständen. Das ist hier gemeint. Also unser Verhältnis zu Gott soll so beschaffen sein, dass wir alles Wichtige ganz automatisch mit ihm teilen. Wenn wir besonders froh sind, besonders erleichtert, dass sich ja fast wie von selbst diese Freude zu einem Gebet formt. Ich war vorher etwas in Eile, bin bei unserem Fasten über die Treppe gestürzt, dann um mein Haar auf meine Brille getreten und gesagt, Mensch, danke Herr, dass du mich da behütet hast jetzt. Wenn wir unter Druck stehen, dass sich der Druck zu einem Gebet formt. Die Mutter von Wilhelm Busch, von ihr wird gesagt, sie war manchmal am Ende eines Tages so müde vom Evangelisten Wilhelm Busch, dass sie manchmal nur noch gesagt hat, gute Nacht, Herr Jesus. Sie konnte so kurz sprechen, weil sie so ein Vertrauen in Jesus hatte und sie konnte da so kurz beten, weil sie sonst so lange mit Jesus sprach. Danke, Herr Jesus. Oder gute Nacht, Herr Jesus. Und Friedemann Wunderlich, der Direktor der Südosteuropa-Mission, hat uns erzählt, dass fast immer, wenn er nach Hause zu Besuch kam, zu seiner alten Mutter, die schon kaum noch sehen konnte, ganz eingeschränkt war, immer wenn er zu Besuch kam, fand er sie da sitzend und beten. Betend über ihre Bibel, betend über Missionsberichten. Je stärker das Beten unser persönliches Leben prägt, umso mehr werden wir es dann auch in unsere Gemeinde einbringen. Betet unter allen Umständen. Das ist die Botschaft von Vers 13. Und nach dieser allgemeinen Aufforderung spricht Jakobus dann ein spezielles Problem an. Ein spezielles Problem, mit dem die Gemeinde zu allen Zeiten konfrontiert wird, nämlich Druck, Entmutigung, Ermüdung, Krankheit und Sünde. Und dann sagt er Folgendes. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen Und sie sollen für ihn oder über ihm, kann man das auch übersetzen, über ihm beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. An diesem praktischen Beispiel, da macht Jakobus nun eine zweite Ermutigung fest. Erstens hatten wir gesagt, betet unter allen Umständen. Und zweitens nun, betet gemeinsam und füreinander. Betet gemeinsam und füreinander. Da liegt eine große Verheißung drauf. Die römisch-katholische Kirche hat diese Stelle benutzt, um damit ihr Sakrament der letzten Ölung zu begründen. Also seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil heißt das ja Krankensalbung. Also der Grundgedanke ist eine Vorbereitung auf das Sterben. Und dabei beruft man sich hier auf Jakobus 5. Jakobus selbst weist eigentlich in eine andere Richtung. Es geht hier nämlich um eine Variante der Gebetsgemeinschaft. Die Bibel kennt ja beides. Sie kennt das Gebet in der Einsamkeit, also zum Beispiel Jesus in der Wüste. Aber sie kennt auch das, was wir Gebetsgemeinschaft nennen. Also zum Beispiel Apostelgeschichte 12, Petrus ist dort in Jerusalem noch im Gefängnis und die Gemeinde ist im Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, zusammen und sie waren beieinander, viele waren beieinander und beteten. Also klassische Gebetsgemeinschaft. So, und Jakobus zeigt uns jetzt hier eine große Chance, die bis heute in jeder bibeltreuen Gemeinde besteht und die wir nutzen sollten. Wir sollen nämlich für Leidende beten. Das ist das Erste. A, betet gemeinsam und füreinander. A, wir sollen für Leidende, für Kranke und Entmutigte beten. Das sagt Vers 14. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen über ihm beten und ihn dabei salben mit Öl im Namen des Herrn. Es ist wichtig, dass wir Gebet und Arzt nicht gegeneinander ausspielen. Lukas, der Evangelist, war bekanntlich Arzt und Gott hat sich selbst sogar mit einem Arzt verglichen. In 2. Mose 15, Vers 26 sagt Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. Ärztliche Kunst kann eine gute Gabe Gottes sein und ein Segen, aber ob sie zum Ziel kommt, ob das verschriebene Mittel auch wirkt, ob die Operation auch anschlägt, das hängt letztlich von Gottes Gnade ab. Und darum kennen Mediziner diesen lateinischen Satz, medicus curat, denus, deus sanat. Medicus curat, deus sanat. Das heißt, der Arzt kuriert, aber Gott heilt. Der Arzt verschreibt das Rezept, aber Gott heilt. Der Arzt schneidet, aber Gott heilt. Und ich habe das immer wieder von Medizinern gehört, dass sie gesagt haben, wissen Sie, die eigentlichen Entscheidungen, die fallen da oben. So haben sie symbolisch gesagt. Das wissen wir Mediziner sehr genau. Und deshalb ist es wichtig, für Kranke zu beten. Was heißt nun krank hier in Vers 14? Ich habe das auf Ihrem Zettel extra dick gedruckt, damit Ihnen dieses Wort auffällt. Krank sein, asthenēo, das kann beides beschreiben. Das kann körperliche Krankheit meinen, das kann emotionale Schwachheit, Entmutigung, Erschöpfung meinen. Das kann, wie wir heute sagen würden, Burnout meinen. Das kann aber auch geistliche Müdigkeit bedeuten, Anfechtung, entmutigt sein. Das alles steckt in diesem Begriff asthenēo, so wie im Neuen Testament begegnet, mit drin. Das kann man sehr schön durch eine Wortuntersuchung zeigen. Und auch das andere Wort für krank in Vers 15, der Herr, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Kamno steht da. Dieses Wort gibt es nur noch ein weiteres Mal im Neuen Testament, im Hebräerbrief, und da bedeutet es geistliche Müdigkeit. Also einer, der geistlich erschöpft ist, gedenkt an den, der so viel Widerspruch erduldet hat, also an Jesus, sagt der Hebräerbrief, damit ihr nicht müde werdet, damit ihr im Glauben nicht erlahmt. Also es kann körperliche Krankheit und emotionale Niedergeschlagenheit, geistliche Anfechtung, Mutlosigkeit im Glauben. All das wird durch diese beiden Wörter gewissermaßen eingeschlossen. Es ist nicht nur körperliche Krankheit und deswegen habe ich das hier zusammengefasst mit dem Begriff Leiden, um deutlich zu machen, das ist alles eingeschlossen. Wir sollen für Leidende in dieser Weise beten. Das ist gemeint und das ist eine große Chance. Und der Leidende soll selbst Initiative ergreifen. Er soll die Ältesten zum Beten rufen, zu sich nach Hause, möglichst, oder jedenfalls, er soll sie bitten, das kann natürlich auch in der Gemeinde geschehen, dass er sagt, lasst uns bitte mal in einen stillen Raum gehen und miteinander beten, das geht natürlich auch. Aber die Initiative geht hier ausdrücklich von dem aus, der die Hilfe sucht. Und das ist, wie gesagt, keine öffentliche Veranstaltung, das ist keine Heilungskonferenz. Da wird nicht irgendein Spezialist eingeladen, der eine besondere Vollmacht hätte, sondern die Ältesten, die die Gemeinde leiten, die werden gebeten. Und was sollen die machen? Sie sollen beten. Sie sollen beten. Über ihm. Das kann sein, dass es so vorgestellt ist, dass er im Bett liegt und sie stehen davor. Und sie sollen über ihm beten. Und über ihm kann auch bedeuten, dass sie ihm die Hände auflegen. Als Zeichen der Zuwendung Gottes, nicht als magisches Ritual, sondern einfach als Zuspruch, als sichtbaren Zuspruch der Gegenwart Gottes. Sie sollen über ihm beten. Und sie sollen ihm bei diesem Anlass mit Öl salben, steht hier. Öl, das war keine magische oder mystische Zeremonie. Da steht auch das profane Wort, das weltliche Wort für Salben. Es gibt ja ein religiöses und ein weltliches Wort im Griechischen. Hier steht das weltliche Wort. Also das etwa verwendet wird, wenn man jemanden medizinisch einreibt. Wenn jemand massiert, dann steht dieses Wort auch, der barmherzige Samariter in Lukas 10, der goss Öl und Wein auf die Wunde des Verprügelten. Da steht dieses Wort hier, es hat also eine medizinische Wirkung, aber es kann zugleich eine symbolische Bedeutung haben, die auf das Alte Testament gegründet ist. Wie ja Jakobus ohnehin oft Bezug auf das Alte Testament nimmt. Und dann ist das Öl zugleich ein Zeichen für Gottes Fürsorge. Ja, du salbst mein Haupt mit Öl. Psalm 23. Und so kann man das machen, dass man dem Kranken das Öl auf die Stirn etwa gibt, um zu zeigen, um zu symbolisieren, so wie auch das Abendmahl in diesem Sinne ein Zeichen, ein Symbol ist. Gott will für dich sorgen, einfach um das zuzusprechen, deutlich zu machen, auszudrücken. Öl kann auch ein Zeichen sein für die Heilung geistlicher Wunden. In Jesaja 1 sagt der Prophet über das verdorbene Volk, Wunden und Striemen bei euch sind nicht verbunden noch mit Öl gelindert. Das heißt, ihr seid nicht geistlich geheilt. Das mit Ölsalben als ein Zeichen geistlicher Heilung, dass Gott etwas in Ordnung bringt. Das wird dadurch symbolisiert. Und dann kann Öl auch ein Zeichen sein, dass Gott jemanden wieder in Dienst nimmt. Priester wurden zum Dienst gesalbt. Könige wurden zum Dienst gesalbt. Der Messias wurde für seinen Dienst gesalbt. Und dieses Zeichen des Salbens, des Öles, kann bedeuten, Gott will dich in Dienst nehmen wieder. Er will dich gebrauchen. Er will dich in seinem Reich mitwirken lassen. Also, das ist die Symbolik des Öls. Gott macht dein wundes Herz heil. Gott bringt alles wieder in Ordnung. Er gebraucht dich. Er will deinen Dienst. Er will dich tragen und er will dich schützen. Und er bringt alles in Ordnung. Das soll das Öl symbolisieren, bildlich zeigen und unterstreichen. Deswegen ist es gut, denkbar und sinnvoll, auch einem Mitchristen einfach, um dieses Zeichen auszudrücken, ein wenig Öl an die Stirn zu streichen. Das ist überhaupt nichts Magisches. Und wodurch aber geschieht das Heilmachen? Das geschieht nicht durch das Öl. Das geschieht auch nicht durch das eventuell stattfindende Auflegen der Hände. Sondern das Heilmachen geschieht wodurch? Durch das Gebet der Ältesten. Beziehungsweise noch genauer, das Heilmachen geschieht durch den, zu dem die Ältesten beten, nämlich durch Jesus. Und alles andere ist gewissermaßen Begleitung. Es ist nicht so Gebet und Salben, sondern Gebet begleitet vom Zeichen der Salbung. So ist das hier gemeint. Sie sollen das tun im Namen des Herrn, steht hier im Vers 14, das heißt im Auftrag von Jesus. Sie sollen auf ihn verweisen. Und sie sollen das tun. Vers 15 steht da, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Das heißt, das Gebet, das auf Jesus vertraut. Gebet des Glaubens ist nicht ein spezielles Ritual, sondern im Vertrauen auf Jesus und der Berufung auf seine Verheißung und in der Erwartung, dass er wirkt, sollen sie beten und er wird handeln. So ist das hier gemeint. Im Vertrauen auf Jesus. Und dieses Gebet ist kein Powerakt des Beters. Dieses Gebet ist keine Demonstration von Vollmacht. Jetzt wirst du mal sehen, was ich für ein starker Christ bin, wenn ich hier bete. Sondern dieses Gebet erwartet alles von Jesus. Und diesem Gebet schenkt der Herr dann eine klare Verheißung. Das ist Vers 15 und das ist unser Unterpunkt B. Jesus wird dieses Gebet erhören. Das wird in Vers 15 ganz klar zugesagt. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Hier steht nicht, das Gebet wird den Kranken heilen. Haben Sie gemerkt, das steht hier nicht. Sondern es steht retten. Und retten bedeutet beim Christen, der schon Kind Gottes geworden ist, der schon von der Hölle und von der Verlorenheit gerettet ist, retten bedeutet, es wird ihn bewahren. Es wird ihn wiederherstellen. Es wird ihn stärken. Es wird ihn aus der Not seiner Bedrängnis herausholen. Das Gebet wird garantieren, dass der Bedrängte bei Jesus geborgen bleibt. Das ist diesem Gebet zugesagt. Es wird ihn bewahren, es wird ihn wiederherstellen, es wird ihn stärken, es wird ihn aus der Not seiner Bedrängnis herausreißen. Es wird garantieren, dass der Leidende bei Jesus bleibt. Und dann noch etwas weiteres. Es wird ihn aufrichten, steht hier. Das ist übrigens das gleiche Wort, was im Griechischen für Auferwecken von den Toten steht. Das heißt, es wird seine Situation stabil machen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Es kann sein, dass es dem Kranken allmählich wieder besser geht und dass er allmählich genesen darf. Es kann sein, wenn Gott das schenkt, dass er sofort wieder gesund wird. Gottes Handeln hat keine Grenzen. Es kann aber auch sein, dass Gott dem Betreffenden einfach Kraft gibt, das Schwere besser zu tragen. Und dass er getrost damit leben kann. Gott hat viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Gebet zu hören. Ich las von einem damals 43 Jahre alten Geschäftsmann im Jahr 1970. Er bekam plötzlich schwere Kopfschmerzen, schwindelig. Es wurde nicht besser. Er nahm Tabletten. Es geschah nichts. Nach weiteren 2 Tagen war immer noch keine Besserung eingetreten. Dann hat seine Frau organisiert, dass ein Freund ihn zu einem bekannten Internisten nach Hannover fuhr. Dort wurde dann eine Gehirnhautentzündung festgestellt, hervorgerufen durch einen Virus. Und tja, was tun? Einlieferung sofort war nicht möglich. Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machten ihm weiter zu schaffen. Er sagt, manchmal hätte ich am liebsten vor Schmerz mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Und dann fällt ihm unser Vers ein. Jakobus 5, Vers 14 bis 15. Und er ruft die Ältesten aus seiner Gemeinde an sein Krankenbett, genauso wie das Jakobus hier schreibt. Sie beten für ihn. Sie salben ihn mit Öl in dieser Weise. Sind dann wieder weg, gehen nach Hause und etwa 30, 40 Minuten später wird dem, der die Ältesten gerufen hat, ganz schrecklich übel, wie er schreibt. Er muss sich schlimm übergeben, dramatisch übergeben, aber danach ist der Druck im Kopf weg. Und er merkt, das war jetzt der Durchbruch. Und dann legt er sich wieder ins Bett, am nächsten Morgen geht er dann wirklich nochmal ins Krankenhaus. Man stellt fest, dass vor einiger Zeit schon ein Hinterwandinfarkt passiert war und dass er eben an akuter Gehirnhautentzündung hervorgerufen durch einen Virus litt. Und dann geben sie ihm ein Breitbandantibiotikum und allmählich wird es wieder besser. Und irgendwann hat er den Arzt gefragt, sagen Sie mal, was wäre eigentlich geschehen, wenn Sie mich nicht behandelt hätten? Und da sagt der Arzt, Sie wären auch ohne Spritzen wieder gesund geworden. Und da war ihm klar, die eigentliche Genesung hatte Gott schon geschenkt. Gott hatte offensichtlich so auf das Gebet dieser Ältesten reagiert, dass er ihm diese dramatische Übelkeit zugefügt hat, dass dadurch was ausgelöst wurde und ein Genesungsprozess gewissermaßen in Gang gesetzt. So kann Gott stabilisieren, so kann Gott aufrichten aufgrund eines Gebetes nach Jakobus 5. Aber manchmal macht Gott es auch anders. Körperliche Gesundheit ist nicht immer das Beste, was ein Mensch empfangen kann. Joni Erickson zum Beispiel, die bekannte Christin aus Los Angeles, die zur Gemeinde von John MacArthur gehört, ist nicht gesund geworden, obwohl sie Gott gebeten hat. Sie kam ja erst durch ihren schweren Unfall, der sie in den Rollstuhl brachte, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und sie hat jetzt im Oktober 2013, also letztes Jahr, bei einer großen Konferenz, der sogenannten Strange Fire Conference, die John MacArthurs Gemeinde durchgeführt hat, in der Auseinandersetzung mit aktuellen Tendenzen in der charismatischen Szene, hat Joni Erickson dort ein persönliches Zeugnis gegeben vor den Tausenden von Besuchern dieser Konferenz. Und sie hat darüber berichtet, dass sie schon, als sie noch jung im Glauben gewesen war, auch um jeden Preis gesund werden wollte. Und auch sie ist sogar zu dieser charismatischen Geistheilerin Kathleen Kuhlman gegangen. Sie hat wirklich alles Mögliche versucht. Und sie sagt, sie sei immer bitterer geworden. Und dann hat sie die Schrift studiert und hat dann begriffen, dass es eine viel tiefere Heilung brauchte als nur die Heilung ihrer körperlichen Krankheit. Und sie sagte, Gott musste mir klar machen, dass viel nötiger mein Herz geheilt werden muss. Meine Bitterkeit, mein Stolz. Und dann hat sie erkannt, dass Gott gerade dadurch, dass er sie körperlich nicht geheilt hat, er ihr Herz geheilt hat, er ihren Glauben gestärkt hat, er ihre Abhängigkeit von Jesus gestärkt hat. Und sie hat gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass er diesen Weg mit mir gegangen ist. Es war seine Liebe und Gnade, dass er mich körperlich gerade nicht heil gemacht hat, sondern dadurch hat er bewirkt, dass ich umso mehr von Gottes Gnade abhängig wurde, dass ich ein größeres Mitgefühl für andere bekam, dass meine Hoffnung auf den Himmel immer stärker wurde und dass ich den Herrn noch in einer ganz anderen Weise lieben konnte. Und dann erzählte sie dabei ihrem persönlichen Zeugnis, wie sie vor einiger Zeit in Jerusalem gewesen sei. Und dann wäre sie genau zu der Stelle gegangen, wo Jesus vor Jahrhunderten diesen gelähmten Mann geheilt hat. Und als sie an dieser Stelle dann stand, da überkam sie eine solche Dankbarkeit zu Gott. Und sie sagt, in dem Moment des Alleinseins dort, an diesem Teich Bethesda, da merkte ich, wie ich Gott betete und ihm dankte dafür, dass er mich nicht geheilt hatte. Weil sein Nein auf meine Bitte um körperliche Heilung so viel Sünde und Selbstsucht und Bitterkeit in meinem Herzen fortgespült hatte. Weil dieses Nein Gottes zu meiner körperlichen Heilung mir geholfen hatte, ihm ähnlicher zu werden und immer abhängiger von ihm. Und dann sagte sie, Gott könnte ihr Leiden beseitigen, aber sollte er es nicht tun, dann will er es sicherlich gebrauchen, um die Sünde in ihrem Leben zu vernichten. Das ist die tiefste Heilung. Und sie brauchen sich nicht anzustrengen, um jeden Preis körperlich gesund zu werden. Und dann hat sie dieses Lied gesungen, Have thine way, have thine own way, Lord. Hab du deinen eigenen Weg mit mir. Führe du mich so, wie es für mich am besten ist, Herr. Führe mich nach deinem Willen, führe mich nach deinem Plan. Und das Gebet wird den Kranken aufrichten, es wird ihn retten. Es wird ihm das angedeihen lassen, was von Gott her das Beste und Wichtigste ist. So schreibt es Jakobus. Und Jonis Zeugnis ist ein Beispiel dafür, wie unser Herr auch das Leid selbst gebrauchen kann, wie unser Herr Krankheit selbst gebrauchen kann, auch Krankheit, die er nicht wegnimmt, um seine Kinder dadurch zu segnen. Und in diesem Vertrauen, ihr Lieben, dürfen wir miteinander beten, dürfen wir füreinander beten, dürfen wir von dieser großen Möglichkeit Gebrauch machen, die der Herr uns in Jakobus 5 schenkt. Und dann C. Also, wir hatten jetzt ganz deutlich gesehen, A, wir sollen für Leidende beten, B, Jesus wird das Gebet erhören. Und nun kommt noch ein wichtiger Zusatz. C, wenn beim Leidenden Sünde vorliegt, dann muss sie zugleich bereinigt werden. Das ist der letzte Teil von Vers 15. Sie merken, Jakobus baut das richtig Schritt für Schritt auf. Da steht, und wenn er Sünde begangen hat, so wird sie ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Übertretung und betet füreinander. Das ist ja klar. Sünde muss bereinigt werden. Sünde belastet den Betroffenen ja noch schlimmer als Krankheit oder Mutlosigkeit. Und wenn das herauskommt, dann muss sie bereinigt werden. Es kann sogar sein, dass die Sünde die Ursache für die geistliche Mutlosigkeit ist. Das kann gut sein. Oder es kann sogar sein, dass die Sünde die Ursache für die Krankheit ist. In jedem Fall muss man das Problem an der Wurzel packen. Aber Jakobus sagt ausdrücklich, wenn, also falls. Er sagt nicht, jede Krankheit geht auf eine konkrete Sünde des Kranken zurück. Das sagt er ganz deutlich nicht. Natürlich, dass es überhaupt in dieser Welt Krankheit und Tod gibt, das hat unmittelbar mit der Sünde zu tun, nämlich mit dem historischen Ereignis des Sündenfalls. Das ist ganz klar. Damals, als das erste Menschenpaar seinem Schöpfer misstraute und den Gehorsam verweigerte, da zerstörten sie die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott und verfielen seinem Gericht. Und damals katapultierten sie sich quasi selbst aus dem Paradies. Damals katapultierten sie sich quasi selbst aus dem Paradies. Und damals rissen Adam und Eva die ganze Menschheit in dieses Schicksal mit hinein. Und ihr Lieben, jenseits von Eden, ja, alles klar, ein bisschen frischen Luft wird der Schwester helfen. Wir beten noch für sie im Stillen. Also, damals rissen Adam und Eva die ganze Menschheit in dieses Schicksal hinein. Und jenseits von Eden müssen wir nun mit Mühsal, mit Schmerzen, mit Krankheit, mit Beeinträchtigung kämpfen. Wer von dem ewigen Gott getrennt ist, der wird vergänglich, der wird sterblich, so ist es mit allen Menschen geschehen. Und Paulus bringt die Situation dann auf den Punkt, er sagt, der Sünde Lohn ist der Tod. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde. Römer 6 und Römer 5. Und wer nun zu Jesus kommt, wer Christ wird, dem vergibt der heilige Gott alle Schuld. Den erklärt er schon jetzt zu seinem Kind, den erklärt er schon jetzt zu seinem Erben. Dem gibt er schon jetzt Wohnrecht im Himmel. Das gilt schon jetzt allerdings. Unsere körperlichen Hinfälligkeiten, also wenn Sie so wollen, die leiblichen Folgen des Sündenfalls, die sind damit noch nicht wie auf Knopfdruck behoben. Die werden wir erst in der Ewigkeit los, sagt die Bibel. Hier auf der Erde werden auch Christen noch krank. Hier auf der Erde müssen auch Christen noch sterben. Und das ist der Grundsatz, den die Bibel uns ausdrücklich lehrt, dass es überhaupt Krankheit gibt, dass wir Menschen überhaupt sterblich sind, ist darauf zurückzuführen, dass wir in einer Welt nach dem Sündenfall leben. Allerdings sagt die Bibel nicht, ich sage es nochmal, dass jede einzelne Krankheit eines Menschen auf eine bestimmte Sünde zurückzuführen sei. Diese These hat Jesus ausdrücklich zurückgewiesen. Wir haben das ja in der Lesung von Johannes 9 vorhin gehört. Als die Leute fragen, warum ist der krank, hat er gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch. Die Ursache dieser speziellen Krankheit, abgesehen vom Sündenfall, ist nicht die Sünde. Ist nicht Gottes Antwort auf eine bestimmte Sünde. Gewiss gibt es auch solche Beispiele, wenn wir etwa an den Tod von Ananias und Sapphira denken, als Gott ihre Lügen direkt mit dem Tod bestraft. Das gab es auch. Aber da wissen wir es nur deshalb, weil die Bibel es ausdrücklich sagt. Unseren Zeitgenossen gucken wir ja nicht ins Herz. Also denen können wir ja nicht auf den Kopf zusagen, dass ihr Nierenleiden eine Strafe für irgendetwas ist. Das wissen wir ja nicht. Diese Kompetenz haben wir nicht. In der Gemeinde von Korinth etwa hatte Gott einige Gemeindeglieder mit Krankheit oder sogar mit Tod belegt. Warum? Weil sie Frevel mit dem Abendmahl getrieben hatten. 1. Korinther 11, können Sie das nachlesen, Vers 27 bis 32. Es ist nicht gesagt, dass die Christen ihr Heil verloren haben. Aber die Krankheitsfälle dienten der Erziehung und der Korrektur. Und die Todesfälle, die deswegen passierten, führten der Gemeinde vor Augen, wie ernst Gott sein Wort und seine Gebote nimmt. Genauso wie bei Ananias und Sapphira. Also, und auch heute noch kann eine spezielle Krankheit die Folge von Sünde sein. Das ist ausdrücklich möglich. Aber manchmal lässt Gott auch bei gehorsamen Christen Leid zu, auch durch Krankheit, weil sie dadurch etwas Besonderes lernen sollen. Weil sie dadurch in besonderer Weise Gottes Nähe und Gottes Zurüstung erfahren sollen. Weil sie dadurch in besonderer Weise in ihrer Abhängigkeit vom Herrn wachsen sollen und in ihrer Verfügbarkeit für den Herrn. Und da denken wir an Paulus, das haben wir auch gehört in 2. Korinther 12. Er hatte Gott mehrfach gebeten, ihm eine bestimmte Sache, wir wissen nicht mal genau, was es war. Manche denken an eine Augenkrankheit, manche denken an eine Art Epilepsie. Das ist nicht hundertprozentig zu sagen. Er hatte dreimal Gott gebeten, ihm das wegzunehmen. Und was hat der Herr ihm gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen, 2. Korinther 12. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, in den Abhängigen. Gott ist souverän. Und darum kann Gott auch Krankheit zum Besten seiner Kinder dienen lassen. Als Erziehungsmittel, wenn Sie so wollen. Und in diesem Sinne haben wir das ja auch von Joni Erickson gehört, dass sie überzeugt war, für mich war das der beste Weg, den Gott gegangen ist, dass er mich nicht aus dem Rollstuhl rausgeholt hat. So sehr ich das auch damals gewünscht hätte. Also Gott kann Sünde direkt durch Krankheit bestrafen. Gott kann aber auch Krankheit in besonderer Liebesabsicht dazu verwenden, Menschen zu segnen. Menschen im Glauben zu stärken, Menschen umso enger in seine Nähe zu ziehen. wie wir das an Joni und an Paulus gesehen haben. Und unsere Aufgabe ist dann nicht zu spekulieren, was ist es denn nun bei dir? Oder was ist es bei mir? Unsere Aufgabe ist, uns selber zu überprüfen, soweit wir das können am Wort Gottes. Und dann ist unsere Aufgabe was? Zu beten. Das ist unsere Aufgabe, zu beten. Miteinander und füreinander. Halten wir das also fest. Wir sollen für Leidende und Entmutigte beten. B, Jesus wird das Gebet erhören, so wie es für den Einzelnen am besten ist. So wie es seinem geistlichen Stand am besten dient. Und C, wenn beim Leidenden Sünde vorliegt, dann muss sie zugleich bereinigt werden. Das sagt der Jakobusbrief hier in aller Deutlichkeit. Und dann zum Schluss wendet Jakobus das auf alle Mitglieder, auf alle Gemeindeglieder an. Bis dahin ging es ja um den Leidenden, der die Ältesten ruft. Und jetzt in Vers 16 weitet Jakobus die Sache aus. Da steht im Griechischen noch ein Partikel, ein Un am Anfang von Vers 16 als zweites Wort. Das macht nochmal deutlich, jetzt kommt im Grunde ein neuer Abschnitt. Und jetzt weitet Jakobus die Sache aus und er sagt, bekennt einander, also alle in der Gemeinde heißt das, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und bekennt einander, das meint jetzt nicht, ganz eindeutig nicht, wir setzen uns im Kreis hin, ja, zu so einem Gespräch hinterher und dann deckt mal jeder so vor der Gruppe seine Sünde auf. Das ist hundertprozentig hier nicht gemeint. Das ist übelste Gruppendynamik, aber niemals biblischer Umgang mit Schuld. Biblischer Umgang mit Schuld ist immer keusch, ist immer zurückhaltend, ist immer taktvoll, ist immer die Intimsphäre schützend. Das ist hier nicht gemeint. Bekennt einander, das heißt, seid füreinander da. Steht euch gegenseitig bei. Und dann kann Gott es schenken, dass innerhalb der Gemeinde auch seelsorgerliche Gespräche entstehen. Nicht nur mit den Ältesten, nicht nur mit dem Pastor. Die sind sicherlich, stehen immer zur Verfügung für so etwas. Immer, immer, immer. Fragen Sie, bitten Sie, rufen Sie an. Wir kommen immer gern. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Dienst. Sprechen Sie uns an nach dem Gottesdienst. Klingeln Sie unsere Handys an, was auch immer. Aber jetzt hier in Vers 16, da weitet Jakobus den Blick und sagt, Gott kann es schenken, dass innerhalb der Gemeinde auch seelsorgerliche Gespräche entstehen, nicht nur mit den Ältesten, nicht nur mit dem Pastor, sondern darüber hinaus von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester. Und dann können, wo Gott das gibt, solche Situationen entstehen, wo A vor B eine Schuld bekennt, die ihm deutlich geworden ist. B muss damit gar nicht unbedingt was zu tun haben. Das muss nicht nur eine Schuld an B sein, sondern das kann eine ganz andere Sache sein. Aber B ist gewissermaßen Gottes Zeuge, Gottes Bote an dieser Stelle. Und dass A vor B eine Schuld bekennt und B ihm zum Bruder wird, der ihm die Vergebung zuspricht. Und das Wichtigste ist, dass Schuld vor Jesus bekannt wird. Das ist ja wohl klar. Das Wichtigste ist Jesus. Er allein kann vergeben. Und durch einen menschlichen Zeugen wird Vergebung nicht wirksamer. Aber, ihr Lieben, es gibt Situationen, wo jemand eine Sache einfach nicht unter die Füße bekommt. Wo jemand im Herzen über einer bestimmten Schuld einfach keinen Frieden bekommt. Und immer wieder taucht das in den Träumen auf und immer wieder macht es ihm Unruhe. Und dann soll er sich ein Herz fassen und er soll einen Bruder oder eine Schwester seines Vertrauens aufsuchen. Möglichst des gleichen Geschlechts. Möglichst des gleichen Geschlechts. Und er soll sagen, lass uns beten. Und das meint Jakobus hier. Bekennt einander die Übertretungen. Und das gilt nicht nur für Schuld, die uns umtreibt. Das gilt auch für Mutlosigkeit, für Erschöpfung, für Traurigkeiten, fürs Ermatten, für unbeantwortete Fragen. Bekennt einander die Übertretungen, bekennt einander auch eure Schwachheiten und betet, betet füreinander. Und dann sagt Jakobus, wenn so etwas geschieht, das ist der allerwichtigste Dienst, den ihr füreinander tun könnt. Nicht nur, dass ihr euch beratet, das kann auch wichtig sein. Nicht nur, dass ihr über die Sache redet, das mag auch helfen. Aber das Allerwichtigste ist, dass ihr betet. Betet füreinander, damit Mutlosigkeit überwunden wird. Betet füreinander, damit Schuld vergeben wird, damit Sorge besiegt wird. Und jetzt erst spricht Jakobus von Heilen. Jetzt erst. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet in diesem Punkt. Und dieses Iaomai, was da im Griechischen steht, das Heilen, das wird eben nicht nur gebraucht, damit jemand von einer körperlichen Krankheit geheilt wird, sondern dieses Iaomai, das steht oftmals auch dafür, dass jemand im Herzen heil wird, dass jemand von einer Schuld geheilt wird, dass jemand von einer geistlichen Schwäche, von einer Traurigkeit, einer Mutlosigkeit geheilt wird. Und so gibt es mehrere Stellen in der Bibel, wo dieses Wort so begegnet, zum Beispiel in Hebräer 12, nur mal als Parallelstelle dazu. Hebräer 12, Vers 12 und 13. Da sagt das Wort Gottes: Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Da steht das Wort Iaomai. Das heißt, damit er geistlich gesund werde, geistlich ermutigt werde. Dafür betet. Oder dann steht dieses Wort zum Beispiel auch in 1. Petrus 2, Vers 24. Da sagt Petrus: Jesus hat unsere Sünden hinaufgetragen auf das Holz. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Da steht dieses Wort. Habt ihr Vergebung bekommen? Habt ihr Frieden mit Gott bekommen? Habt ihr Stärkung? Stärkung eures inneren Menschen bekommen. Und genau so ist es hier auch gemeint. Betet füreinander, wenn ihr euch die Sünden bekannt habt, wenn A, B seine Sünde bekannt hat, dass ihr heil werdet. Dass Gott euch das vergibt, dass er euer Herz heilt. Heilt von Schuld, heilt von Mutlosigkeit, heilt von Enttäuschung, heilt von Ermüdung im Glauben, heilt von Nachlässigkeit in der Heiligung, heilt von Weltlichkeit, die sich in euren Lebensstil eingeschlichen hat, dass er euch heil macht. Betet füreinander. Was für eine Verheißung, was für ein Text, liebe Geschwister. Und was für eine würdevolle Verantwortung legt Jesus seiner Gemeinde damit auf. Erstens, betet unter allen Umständen. Und zweitens, betet gemeinsam und füreinander. Betet, wenn einer krank ist. Betet, wenn einer im Glauben und im Dienst für Jesus mutlos geworden ist. Betet, wenn einer an den Rand seiner Kräfte gekommen ist. Und auch betet, wenn einer Schuld erkannt hat, die er vor einem Zeugen loswerden will. Betet. Das ist ein königlicher Dienst, den wir in der Gemeinde da aneinander und füreinander tun dürfen. Und dann kommt Jakobus zum Schluss. Als wäre das noch nicht bewegend genug, fügt er am Ende noch eine letzte Ermutigung hinzu, indem er uns ein leuchtendes Beispiel vor Augen stellt. Nämlich das Beispiel des Elia. Und das führt dann zu der letzten Ermutigung, nämlich betet inständig. Erstens hatten wir gesagt, betet unter allen Umständen. Zweitens, betet miteinander und füreinander, also betet gemeinsam und füreinander. Und drittens, betet inständig. Und dafür wird uns zum Schluss Elia als Beispiel vor Augen gestellt. Schauen Sie sich mal an, was über den Elia gesagt wird. Ab Ende von Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So kann man das übersetzen. Man kann das auch noch etwas anders übersetzen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, weil es wirksam ist. Aber da steckt auch dieser Ernst des Beters mit drin, wenn es ernstlich ist. Und dann Vers 17, was wird über Elia gesagt? Er betete inständig. Das heißt wörtlich, er betete mit Gebet. Das ist eine interessante Formulierung im Griechischen. Er betete mit Gebet, er betete wirklich, er betete betend. Er steckte alles in dieses Gebet rein. Und in Vers 18 sehen wir dann, er betete wiederum. Er ließ sich nicht abbringen, er blieb dran am Gebet. Betet inständig, sagt Jakobus. Das heißt nicht, dass wir Gott durch unseren Eifer zu irgendetwas zwingen könnten. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass der Herr unser ganzes Herz sucht und dass wir unser ganzes Herz in dieses Gebet hineinlegen. Dass wir das nicht einfach mal so mitmachen, ja, jetzt beten wir auch noch eine Runde und dann geht's weiter. Sondern dass wir wirklich mit Gebet beten, von Herzen beten, dass wir still werden vor Gott. Und schauen Sie, die Situation, auf die Jakobus hier anspielt, die war kritisch und bedrückend. Ahab und Isabel im 9. Jahrhundert vor Christus haben schlimmste Gottlosigkeit in Israel angerichtet. Es herrschten Zustände wie bei Sodom und Gomorra. Und dann schickt der Herr seinen Propheten Elia ins Gefecht. Und der soll im Namen Gottes diese Dürre ankündigen. 1. Könige 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tisbiter: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Tage weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Und Elia betet. Und Elia kündigt das Gericht Gottes an. Das ist kein willkürliches Gebet um Trockenheit, sondern das ist der Auftrag Gottes, dass er dafür beten soll. Und jetzt läuft Gottes Timing von 3,5 Jahren. 3,5 Jahre Dürre, 3,5 Jahre Gericht. Den genauen Zeitraum erfahren wir erst aus dem Neuen Testament, interessanterweise. Den genauen Zeitraum erfahren wir erst von Jakobus und auch von Jesus, der in Lukas 4,25 auch sagt, 3,5 Jahre. Dieser Zeitraum war offensichtlich im Judentum bekannt. Und dann läutet der Herr die nächste Runde ein, nach 3,5 Jahren. Jetzt geht's weiter. 1. Könige 18, Vers 1. Und über eine lange Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr und sprach, geh hin und zeige dich, Ahab, dass ich es jetzt regnen lasse auf Erden. Es wird der Regen kommen. Die nächste Runde läuft. Und vor dem Regen, wissen Sie, was vor dem Regen noch kommt? Der Showdown auf dem Karmel. Die Auseinandersetzung mit den Baalspropheten. Das kommt noch vor dem Regen. Wie Elia dann im Auftrag Gottes als einer gegen Hunderte steht und sagt, jetzt wird sich erweisen, wer der wahre Gott ist. Der Gott, der durch ein Wunder bewirkt, dass diese Opfertiere verbrennen werden. Und Herr, ich rufe dich an. Und Gott schenkt dem Elia eine wunderbare Beglaubigung. Der eine gegen die Hunderte von Baalspropheten, aber der eine Prophet des wahren Gottes. Und dann soll der Regen kommen. Und dann steht hier, das ist so faszinierend, dann steht hier in 1. Könige 18, ab Vers 41, wie es losgeht mit dem Regen. 41, und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und da Ahab hinaufzog, zu essen und zu trinken, ging Elia auf des Karmels Spitze. Und jetzt passen Sie auf, was er da oben macht. Und er bückte sich zur Erde und tat sein Haupt zwischen seine Knie. Er neigt sich, er betet, er fleht zu seinem Herrn. Herr, beglaubige auch jetzt dein Wort. Herr, lass es so kommen. Er betete inständig. Und dann Vers 43 und sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer zu. Und er ging hinauf und schaut und sprach, es ist noch nichts da. Er sprach, geh hin 7-mal. Und er betet, er betet, er betet. Und auch darauf ist anzuwenden, was hier steht. Und er betete wiederum in Jakobus 5, Vers 18. Er betete wiederum nach 3,5 Jahren und er betete wiederum diese 7 Male. Und dann endlich, dann geschah es. Vers 44. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Und er sprach, geh hinauf und sage, Ahab, spanne an und fahre hinab, dass der Regen dich nicht ergreife. Und ehe man zusah, ward der Himmel schwarz von Wolken und von Wind. Und es kam ein großer Regen. Er betete inständig. Und Gott wirkt in dieser besonderen Weise durch seinen Propheten. Und daran erinnert jetzt Jakobus seine Gemeinde. Und er sagt, Leute, denkt an Elia. Denkt an Elia. Denkt an 1. Könige 17 und 18. Ihr wisst alles, was geschehen ist. Aber ihr müsst auch wissen, was Elias Geheimnis war. Ihr müsst auch wissen, warum der Herr den Elia so gebrauchen konnte. Warum? Weil er betete. Weil er betete. Er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Und da gab der Herr und der Himmel, da gab der Himmel Regen. Und die Erde brachte ihre Frucht. Und ihr Lieben, Jakobus hört schon, wie sie einwenden werden, na ja, das war immerhin Elia, der Prophet. Kein Wunder, der spielt in einer anderen Liga als wir. Und Jakobus hört, wie wir hier in Hannover einwenden werden, ja, okay, das ist immerhin Jakobus, der Herrenbruder. Der gehörte zum Inner Circle um Jesus. Aber wir hier in Hannover und diesen ganzen Einwänden schiebt Jakobus den Riegel vor mit einem einzigen winzigen Sätzchen. Sie haben diesen Satz schon längst erkannt. Vers 17, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Wir können es nicht wegducken. Wir können nicht einfach sagen, du Jakobus, das gilt vielleicht für Elia, das gilt vielleicht für dich, das gilt vielleicht für die Christen der ersten Stunde, aber nicht für uns. Nein, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete. Er betete das, was Gott ihm aufgetragen hatte zu beten. Und Gott handelte in seiner Macht und in seiner Gnade. Und das heißt am Schluss, es kommt letztlich nicht auf den Beter an. Ihr Lieben, es kommt nicht auf den Beter an, es kommt nicht auf uns an, sondern es kommt an auf den wunderbaren Gott, zu dem wir beten. Und darum lohnt sich jedes einzelne Gebet. Betet unter allen Umständen. Das war das Erste. Zweitens, betet gemeinsam und füreinander. Und drittens, betet inständig. Und liebe Geschwister, lasst uns nicht störrisch sein. Lasst uns nicht störrisch sein gegenüber dieser Aufforderung. Lasst uns nicht störrisch sein gegenüber dieser Einladung. Sondern lasst uns diese dreifache Ermutigung uns zu Herzen nehmen und fröhlich umsetzen. Jeder für sich allein, miteinander in Gebetsgemeinschaft, wo der Herr es schenkt, und nächsten Donnerstag um 18.30 Uhr in unserer regelmäßigen Gebetsstunde. Der Herr segne euch. Amen.